Das Passia-Fest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passiafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor einiger Zeit sah ich eine Fernsehdiskussion, in der es um Religion und die Gottesfrage ging. Und einer der Diskutanten sagte, er könne an all das nicht glauben, was die Religion zu lehren vorgebe. Denn wie könne es sein, dass irgendwie vor 2000 Jahren ein ungebildeter, nach heutigem Maßstab, jemand, der noch halb aus einem Nomadenvolk irgendwo an einem fernen Ende der Welt etwas von sich gibt, dass das die letzte Einsicht in die tiefsten Fragen der Menschheit sei, die für uns heute nach so viel Philosophie und Aufklärung und Wissenschaft noch maßgeblich sei. Das schiene ihm absurd. Dieser Gedanke ist schon oberflächlich nicht ganz überzeugend. Dann müsste man auch sagen, unsere ganzen Autos, die mit Rädern fahren, denen können wir eigentlich nicht vertrauen, weil irgendein Steinzeitmensch das Rad erfunden hat. Wie kann ein Steinzeitmensch so etwas erfinden, was für uns heute noch Gültigkeit hat? Aber tiefer noch erkennen wir an den heutigen Lesungen, dass das, was Bestand hat und aus einer längst vergangenen Vorzeit für uns heute noch Gültigkeit hat, eben nicht einfach nur Menschenwerk sein kann, denn der Mensch hat sich in der Tat weiterentwickelt, zumindest intellektuell. Moralisch muss man sich manchmal fragen, ob es irgendeine Entwicklung gegeben hat, aber im Wissen haben wir uns sicher weiterentwickelt. Aber das sagt ja der Text nicht. Die 10 Gebote, sagt uns der Text, sind nicht Menschenwerk, sondern hier heißt es, Gott spricht. Die 10 Gebote haben deshalb über die Jahrtausende Bedeutung, weil sie göttliche Offenbarung sind. Und ebenso verhält es sich mit dem Christusereignis, das nur dann über die Jahrtausende Bedeutung haben kann, wenn sich in ihm Gott selbst uns mitteilt. Und das ist, wie die zweite Lesung uns sagt, ein Skandal für die menschliche Weisheit, die Weisheit der Griechen, unsere Bildung, unsere Philosophie und Naturwissenschaft, dass in dieser verkrachten Existenz eines jüdischen Revoluzers, der unter den Römern am Kreuz endet, dass in dir der Gott selbst sich uns mitgeteilt haben soll. Die Lesungen und auch das Evangelium sagen uns also, dass Gott nicht da zu finden ist in erster Linie, wo menschliche Weisheit und menschliches Wissen auf sich gestellt ist. Menschlicher Maßstab und göttlicher Maßstab sind oft sehr verschieden. Und wenn die beiden sich vermischen, zum Beispiel Nationalismus und Religion, wissen wir, dass das oft gewaltig schief geht. Und so ist es auch mit den Tempelhändlern, die Religion mit ihren merkantilen ökonomischen Interessen verbinden. Und auch hier schlägt Jesus dazwischen und sagt, Gott ist jeweils größer. Deus semper maius. Deus semper maior. Gott ist immer größer. Gott ist mehr als das, was das menschliche Maß erfassen kann. So weit, so gut. Nun kommt aber eine Gefahr, die noch einmal sublimer ist. Nämlich dann, wenn man das einmal begriffen hat und sagt, wir können nicht allein auf die menschliche Weisheit bauen, sondern wir müssen auf die Offenbarung schauen, auf das, was alle menschliche Weisheit durchkreuzt im buchstäblichen Sinne, dann schleicht sich wieder ein menschliches Wissen und Beherrschen wollen ein. Ich habe es begriffen über die Offenbarung, über meine Interpretation der Offenbarung, was Gott wirklich will. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen und Sie innerlich fragen, was Ihre Meinung dazu ist. Und ich sage Ihnen meine. Vor kurzem war es so, dass in einer amerikanischen Diözese es herauskam, dass ein Priester über Jahrzehnte bei der Taufe immer gesagt hatte, nicht ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern wir taufen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann hat sich Rom damit beschäftigt, die Theologen haben ihre Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, ja, weil er Jesus Christus repräsentiert und einzig und allein Christus, kann es nicht wir sein. Die Taufe, hier agiert der Priester im Namen Christi. Also sind alle diese Taufen aus Jahrzehnten ungültig. Und wenn man ungültig getauft ist, sind auch alle anderen Sakramente ungültig. Die Ehesakrament, die Firmung, die Priesterweihe, was auch immer nachher noch gekommen ist im Leben dieser Menschen, alles ungültig. Weil der Priester gesagt hat, wir statt ich. Und das über Jahrzehnte. Dann müssten alle diese Leute irgendwie erreicht werden und die ganzen Sakramente wieder nachgeholt werden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir, dass einen da ein ungutes Gefühl beschleicht, dass wir auf einmal wissen wollen, gegründet auf die Offenbarung, wie Gott genau wirkt in der Welt. Und wenn wir nur ein Wort falsch sagen, dann zieht sich Gott zurück und das Sakrament findet nicht statt, obwohl alles in richtiger Absicht geschehen ist und der Unterschied nicht dramatisch ist. Mich beschleicht da ein ungutes Gefühl. Nämlich, wir haben eingesehen, dass es nicht menschliche Weisheit ist, die uns Erlösung bringt, sondern göttliche. Aber jetzt wissen wir genau, was die göttliche ist. Und da soll uns keiner reinreden. Und diese Gefahr ist eigentlich die sublimere als die erste. Dass wir meinen, die göttliche Weisheit nun mit Löffeln gefressen zu haben. Auch hier muss man sagen, Gott ist immer größer. Uns allen, auch der Kirche, stünde geistige, intellektuelle Demut wirklich gut an. Zu wissen, dass wir das Evangelium und die Botschaft nur tastend, suchend und fragend auslegen können, weil wir nicht wissen, was dieser große Gott, der das ganze Universum hervorgebracht hat, der alles menschliche Maß sprengt, was der wirklich denkt und glaubt, wenn wir überhaupt diese Wörter richtig über ihn benutzen können, nach menschlichem Bild. Und so ist es unsere Gefahr, gerade auch in der Kirche, dass wir vorgeben, zu genau zu wissen, wie das ist mit allen Fragen der Sexualität und allen Fragen der Ethik und der Auslegung der Gebote. Und so hat unser Skeptiker am Anfang dann vielleicht doch nicht ganz Unrecht, wenn er diese kritische Frage an uns stellt: Woher glaubt ihr, die ihr doch nur Menschen seid, all das so genau zu wissen? Und die richtige Antwort darauf wäre: Wir wissen es nicht alle ganz genau. Wir sind gemeinsam in der Gefolgschaft und in der Treue Jesu unterwegs, um immer neu diesen Gott zu entdecken, der größer ist als alles menschliche Maß. Amen.